Es geht ja heute in dem Interview um die Konstruktion der verrückten Frau. Drauf gekommen oder auf Sie gekommen bin ich, weil ich im Internet gelesen habe, dass Sie gerade an der Philipps-Universität in Marburg am Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung einen Lehrauftrag haben mit dem Titel Von Hysterie bis Borderline zur Konstruktion der verrückten Frau. Was kann ich mir denn unter diesem Lehrauftrag vorstellen? Was steckt denn hinter diesem interessanten Titel?
Also bei dem Lehrauftrag ging es darum, sich anzugucken, wie in der Geschichte, vor allen Dingen Fokus auf europäische Geschichte, Frauen für verrückt erklärt wurden. Das hat ja eine ganz lange Tradition. Also man kann ansetzen bei der Hexenverfolgung, wobei die Datenlage da auch immer unklar ist, aber auch bei der Medizinisierung von Frauen. Also was wird zum Beispiel aus der Menstruation gemacht? Wie erklären sich vor allen Dingen Männer das, wie das funktioniert? Und dabei wurden immer wieder Frauen für verrückt erklärt. Eine meiner Lieblingsgeschichten stammt zum Beispiel aus dem 18., 19. Jahrhundert, wo ein Psychiater, also Vorläufer des Psychiaters, festgestellt hat, dass Frauen angefangen haben, Singer anzuzünden, und sich das erklärt hat damit, dass das an ihrer Menstruation liegt, weil sie auf der Sehnsucht nach was Heißem, Feurigem sind, und er sich nicht anders erklären konnte, warum Frauen Häuser von ihren Dienstherren angezündet haben.
Dieses soziale Konstrukt verrückte Frau, du hast es auch gerade schon angeschnitten, das hat ja schon eine relativ längere Geschichte. Das gibt es schon ganz lange. Und ich denke da historisch auch an so ganz furchtbare Geschichten wie Gebärmutterentnahme wegen Hysteriediagnose oder so. Gibt es denn konkrete Punkte oder Daten in der Geschichte, wo sich sagen ließe, dass es da entstanden ist oder dass da der Ursprung drin liegt?
Nein, so einfach lässt sich das nicht sagen, dass es einen Ursprung gibt, weil die Frage ist, dass Frauen für verrückt erklärt werden, das hat ja nicht immer eine große Relevanz gehabt. Also das steigt ja erst in der Relevanz mit der Entdeckung von Wahnsinn als psychiatrische Diagnose. Also erst mit dem Aufstieg der Psychiatrie wird es ja ein Instrument, das auch genutzt wird, um Frauen wegzusperren und zu pathologisieren und zu delegitimieren. Und wir haben es gerade schon angesprochen, klar, die Diagnose Hysterie hat um 1900 hat eine ganz große Rolle gespielt, um Frauen, die nicht ihrer Rolle entsprochen haben, zu delegitimieren und für krank zu erklären.
Kann man ja auch als eine Art politisches Machtinstrument sehen. Also eine Frau, die man beispielsweise als hysterisch abstempelt und ihr damit auch sozusagen Handlungen abspricht und eine bestimmte Art zu sein abspricht oder verunmöglicht. Gleichzeitig habe ich, so als jemand, die jetzt nicht so wahnsinnig tief im Diskurs steckt, irgendwie Schwierigkeiten klar zu trennen zwischen einem Krankheitsfall, wo wirklich eine Betroffene leidet, unter einer psychischen Krise beispielsweise, und dann dieser kritikwürdigen sozialen Konstruktion, die eben zum Beispiel entsteht, wenn eine Diagnose gestellt wird und die damit verbundene Machtausübung oder die Einschränkung von Handlungsfreiheit einhergeht. Also wenn das überhaupt geht, habe ich mich diese Frage gestellt, kann man das denn trennen? Wo liegt denn die Trennlinie zwischen dem Krankheitsfall und dem sozialen Konstrukt?
Ja, ich würde behaupten, diese Trennlinie gibt es nicht. Also diese Trennlinie macht in sich erstmal keinen Sinn, weil das, was wir in einer Gesellschaft krank halten oder nicht, das verändert sich einfach im Laufe der Geschichte und im Laufe der Umgebung, in der wir leben. Und so ein Krankheitsbild wie Hysterie gibt es heute nicht mehr, obwohl das ja einfach de facto körperliche Anfälle waren, die es damals gab, die Frauen hatten. Und das gibt es in dieser Form heute nicht mehr, weil es diese Diagnose nicht mehr gibt. Also bestimmte Sachen werden dann halt in anderen Worten, in anderen Diagnosen gefasst. Und dann ist auch die Frage, das mit dem Leid ist auch nicht so eindeutig, weil wenn jetzt eine Frau unter den patriarchalen Bedingungen leidet und deswegen in eine emotionale, psychische Krise gerät, ist das Problem dann diese Krise, weil sie eine Krankheit hat, oder ist das Problem ein patriarchaler Zustand? Also da ist es sehr schwierig herauszufinden, wo denn da der Anfang ist und was bedingt. Es geht ja nicht darum, mit der Kritik von Diagnosen oder dem Aufzeigen dieser Konstruktion zu sagen, dass das Leid nicht real existent ist, das Frauen haben können.
Weiblichkeit und Wahnsinn wurden auf jeden Fall auch lange Zeit gleichgesetzt. Wie ist das heute, habe ich mich gefragt, weil es hat sich ja schon erstmal objektiv so einiges verändert in der Medizin oder in der Psychologie. Also es gibt heute viel mehr psychologische, wissenschaftliche Erkenntnisse, wie das Hirn funktioniert, oder Diagnosekriterien sind differenzierter und die Unterdrückung und Gewalt ist zumindest nicht mehr so offensichtlich wie noch vor ein paar Jahrzehnten in der Psychiatrie. Und es gäbe deswegen bestimmt auch viele Menschen, die sagen würden, eine Diagnose ist unabhängig vom Geschlecht. Wie siehst du denn das? Was für eine Rolle spielen denn Genderverhältnisse heute in der psychiatrischen Behandlung?
Also die spielen auf jeden Fall noch eine große Rolle. Man kann das festmachen an bestimmten Diagnosen, die entweder nur Frauen oder nur Männern gegeben werden, oder halt Diagnosen, die Menschen gegeben werden, die nicht in die Zweigeschlechterordnung passen. Da zeigt sich das auf jeden Fall dann an Dingen wie Psychopharmaka-Vergabe. Also Frauen kriegen wesentlich häufiger Psychopharmaka verschrieben als Männer in einem großen Umfang. Und das in einem Medizinsystem, das immer noch ganz viele Tests und Forschungen an einem männlichen Normkörper durchführt. Also da ist ja auch eine ganz große Schräglage grundsätzlich in der Medizin vorhanden. Das zeigt sich ja nicht nur in der psychiatrischen Medizin, sondern auch ganz grundlegend.
Du hast gerade schon so ganz interessante Beispiele gegeben, und wo ja auch so ein Beispiel drin steckt, oder was ich zumindest drin gelesen habe, ist in diesem Titel von dem Lehrauftrag, also von Hysterie bis Borderline. Kannst du denn da auch nochmal konkreter Beispiele geben, wo sich das zeigt, vielleicht auch bei Krankheitsbildern, wo da das soziale Konstrukt dahinter steckt?
Genau, am Beispiel Borderline lässt sich ganz viel zeigen. Es ist eine sehr weit gefasste Diagnose mit sehr vielen vagen Diagnosekriterien, deswegen ähnlich der Diagnose Hysterie auf eine Art, wird halt vor allen Dingen Frauen gegeben und enthält ja auch Elemente wie zum Beispiel das Empfinden von Wut, Wutausbrüche. Und das ist ganz spannend, weil wenn man sich das anguckt, dazu gibt es in den Gender Studies ja auch Untersuchungen. Eine Frau wird sehr viel schneller als wütend empfunden als jetzt beispielsweise ein Mann. So. Und diese Wut wird halt bei Frauen viel eher sanktioniert. Oder auch Elemente wie chronisches Gefühl von Leere, was ja auch mit kapitalistischen Gesellschaftszuständen zu tun hat. Dann Elemente von Probleme mit dem Essen, Selbstzerstörung, Selbstverletzung. Das sind alles Dinge, die auf die Zurechtrückung und Zerstörung des weiblichen Körpers abzielt, worauf ja die komplette Gesellschaft immer noch wieder abzielt. Also, dass halt Frauen sich nicht wohl in ihrem Körper zu fühlen haben, egal ob cis oder trans. Dicke Frauen werden sanktioniert. Also es gibt ja ganz viel, was dann noch auf so einer körperlichen Ebene wirkt. Und das sind auch alles Elemente, die sich in so einer Diagnose wie Borderline wiederfinden. Und auch sowas wie die Sanktionierung von Sexualität, zu wenig Sexualität, zu viel Sexualität, falsche Sexualität mit zu vielen. Das ist alles, was in dieser Diagnose mit sanktioniert werden kann. Und das heißt nicht, dass Personen, die diese Diagnose vergeben, im Interesse haben, ich möchte das jetzt sanktionieren, aber da wirken halt gesellschaftliche Konstruktionen ganz stark rein, wie Frauen zu sein haben.
Und damit geht es ja auch immer, also natürlich einher, die Kritik an der sozialen Konstruktion verrückte Frau mit einer feministischen Kritik. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Vorher hatte ich nochmal die Frage, kann man denn beobachten, wie sich die Rolle der Frau in der Medizin im Laufe der letzten Jahrzehnte geändert hat? Also gibt es beispielsweise Phasen, in die sich diese Entwicklung unterteilen ließe?
Also Phasen kann ich jetzt gerade nicht speziell benennen oder sagen. Was es natürlich gibt, ist die Veränderung von Frauen als aktive Personen in der Medizingeschichte, als sichtbare Personen. Nicht, dass sie nicht früher auch schon eine Rolle gespielt hätten, aber alleine durch Dinge wie Zugang zu Universitäten, Zugang zu Professuren, also da verändert sich ja das, wo Frauen auch in forschenden Positionen sind. Und trotzdem ist auch da immer noch ein großes Ungleichgewicht von den Stellenbesetzungen her, von den Forschungsgeldern her. Da muss noch einiges geschehen.
nochmal so auf dieses Konstrukt Wahnsinnige geblickt, wenn ich das so sagen darf. Bei meiner Recherche habe ich so ein bisschen geguckt, wie das so verhandelt wird in der feministischen Kritik, und da sind mir eigentlich so zwei Standpunkte besonders aufgefallen. Der eine Standpunkt, die Frau, die als verrückt deklariert wird, der Macht abgesprochen wird, die dann irgendwie auch objektiviert wird als die verrückte Frau, also auch so ein bisschen jetzt extrem gesprochen als Opfer des Patriarchats dargelegt wird. Und die andere Seite war so ein bisschen dass die verrückte Frau fast schon eine Art revolutionäres Potenzial hat. Also was mir da einfällt, ist zum Beispiel das Buch, was 1992 veröffentlicht wurde mit dem Titel Wahnsinnsfrauen, wo quasi Biografien von Frauen aufgezeigt werden und dann quasi so ein revolutionäres Potenzial auch da drin gesucht und vielleicht auch gefunden wird. Wie ist denn deine Einschätzung, wie wird denn dieses Konstrukt momentan in der feministischen Kritik verhandelt und vielleicht auch dahin weitergehend, was ist daran kritikwürdig oder vielleicht auch emanzipativ?
Naja, also bei den beiden Schienen würde ich sagen, dass es nicht reicht, sich auf eine von diesen zu konzentrieren, weil natürlich ist darin was Revolutionäres, wenn Frauen sich nicht anpassen und wenn sie so sehr anecken, dass sie pathologisiert werden und das Gesellschaft ein Interesse daran hat, sie eventuell auch einfach wegzusperren. Und gleichzeitig, wenn man weggesperrt wird oder wenn man für krank erklärt wird, dann ist es sehr schwierig, noch eine legitime Sprechposition zu finden, weil eben alles, was man gesagt wird, unter verrückt, manipulativ, durchgedreht betrachtet wird. Und dann ist es sehr schwer, ernst genommen zu werden. Und was ich in aktuellen feministischen Debatten mehr so beobachte, ist weniger eine antipsychiatrische Kritik dieser Konstruktionen, sondern mehr eine Auseinandersetzung auf so einer Antidiskriminierungsebene, wo davon ausgegangen wird, Menschen sind psychisch krank und werden dann aufgrund dieser Krankheiten diskriminiert. Und dass Frauen und queere Personen leiden in unserer Gesellschaft und eigentlich Menschen aller Geschlechter, das ist klar. Das geht es ja nicht darum, klein zu machen. Und trotzdem ist in dieser Ebene von Antidiskriminierung geht halt verloren, dass es Konstruktionen sind und dass damit Macht ausgeübt wird, indem eingeteilt wird, in wer ist psychisch gesund und wer ist psychisch krank, und es nicht nur darum geht, die Stigmatisierung abzubauen, sondern abzubauen die Verhältnisse, die dazu führen, dass Menschen leiden. Und dann geht es darum, Kapitalismus anzugreifen und das Patriarchat anzugreifen und rassistische Systeme anzugreifen und nicht nur zu sagen, bitte seid ein bisschen netter zu mir, so was jetzt ganz böse gesprochen in dieser Antidiskriminierungsebene dann drin steckt. Also es geht nicht darum zu sagen, Menschen mit psychischen Krankheiten sollen einfach schön beschimpft und stigmatisiert werden, sondern es geht darum zu gucken, zu hinterfragen, in welchen Verhältnissen entstehen diese Bilder von Krankheiten und was können wir tun, um diese Verhältnisse zu verändern. Ich glaube, ein mir immer wichtiger Aspekt ist halt, jetzt speziell Frauen zu stärken, ihr Leben in die Hand zu nehmen und nach Freiheit zu streben und nicht nur nach einem okayen Leben in diesen Umständen, sondern sich zu erlauben, mehr zu wollen als das, was der Status quo uns bietet.